Hi Alex hier vom Recording of Artstone Studio. Schön, dass du heute wieder eingeschaltet hast. Heute haben wir wieder einen besonderen Gast für euch da. Für alle, die ihn noch nicht kennen, er war hier schon im Podcast dabei, aber trotzdem, Güne, stell dich doch einfach nochmal kurz vor.
Ja, Günter Wiedemann, Schlagzeuger, schreibe auch und ja, im letzten Podcast haben wir uns viel darüber unterhalten, wenn man ins Studio geht als Schlagzeuger, wie bereitet man sich musikalisch vor und so weiter, wie macht man es im Studio am besten und ja, wir haben jetzt schon sehr, sehr viel zusammengearbeitet und darf ich das Thema vorstellen?
Ja.
Dann stelle ich es mal vor. Also heute geht es mal um ein paar Basics. Da dürfen jetzt die Profi-Drummers Beifall klatschen oder auch zuhören. Aber wie beim letzten Mal auch, wir richten uns jetzt mehr an die, die vielleicht demnächst das erste Mal ins Studio gehen, noch wenig Studioerfahrung haben, um da vielleicht ein paar Tipps zu geben.
Ja.
So haben wir es heute vor.
Ganz wichtig, was gehört da dazu? Unter anderem Schlagzeugstimmung. Warum habe ich das gewählt? Ich habe jetzt wieder eine Band, die Anfang des Jahres oder Anfang nächsten Jahres eine EP aufnehmen will. Die wollen Schlagzeug rekorden und dann ging es dann los. Okay, was müssen wir denn eigentlich tun dafür? Und da habe ich auch Schlagzeugstimmen gesagt und dann sind die Ohren ganz groß geworden. Und da habe ich gesagt, hey, ich finde, glaube ich, die Idee ganz gut, das wirklich in einer Podcast-Folge mal abzusprechen und zu gucken, was gehört eigentlich alles dazu zum Schlagzeugrecording. Und da kann man ganz viele Folgen drüber drehen, aber heute ganz basic mal so Sachen wie Stimmung und so weiter. Was ist das überhaupt? Kann man das essen? Oder warum soll ich ein Schlagzeug stimmen? Verdammt nochmal. So, das können wir mal ansprechen.
Ich sage mal so, es gilt wahrscheinlich, ist ein Schlagzeug nicht in Stimmung, wird der Toningenieur sauer.
Ja.
Das passt vielleicht ganz gut. Naja, die Stimme ist natürlich immens wichtig, um, sage mal, das, was aufgenommen wird, wirklich mit einem optimalen Sound auch aufnehmen zu können. Wichtig. Das geht los bei der Fellwahl. Da ist natürlich immer viel Geschmackfrage dabei. Möchte ich einen offenen Klang, möchte ich einen ein kurzer Klang, viel Anschlag oder wenig Anschlag. Aber es gibt so schon ein paar Grundregeln. Da muss man wirklich mal drüber nachdenken und ich empfehle auch immer, das mal auszuprobieren. Ich würde mir jetzt zum Ausprobieren nie einen Fellsatz fürs ganze Set kaufen, sondern vielleicht, wenn man drei Toms hat, dann mal eins nehmen und da einfach mal probieren mit verschiedenen Fellen. Ja. Grundsätzlich muss man jetzt sagen, je teurer, also hochwertiger, so möchte ich sagen, das Schlagzeug ist, umso dünner können auch die Felle sein, weil der Kessel produziert im Prinzip den reinen Klang, den man hören will. Das sind keine komischen Obertöne und nichts dabei, sondern der klingt einfach in sich sauber und der ein oder andere kennt es, wenn man jetzt die Anbauteile wegmacht, Spannböckchen, von einem guten Schlagzeug, dass nur der reine Holzkessel da ist. Wenn man den anschlägt, dann gibt er einen Ton und das, also einen hörbaren Ton, das klingt auch. Das ist nicht bloß ein Blob oder sonst was, sondern der gibt einen Ton. Mal das Erste. Das heißt, wenn ich jetzt ein einfacheres, weniger hochwertiges Schlagzeug habe, dann tendiere ich dazu, das habe ich auch früher, als ich Unterricht gegeben habe, oft mit der Schülern dann gemacht, tendiere ich dazu, eher gedämpfte, also vorgedämpfte Fälle zu nehmen, jetzt so mal eins zu nennen, das Remo Pinstripe. Das macht nämlich das, was der Kessel nicht kann. Das dämpft mir schon Obertöne weg, die mir auf der Aufnahme, am besten auch live, die wollen wir eigentlich gar nicht hören. Und dann klingt es schon mal viel, viel, viel besser, das Schlagzeug. So, ich bin jetzt ein Freund vom offenen Klang vom Kessel. Das heißt, bei mir auf meinen Sets sind dünne Fälle drauf. Ich möchte den maximalen Sustain haben, also den Nachklang, einen langen Ton. Ich möchte maximal das, was der Kessel an Frequenzen produziert, möchte ich auch hören und möchte natürlich auch, dass wir so Aufnahme haben, weil das Schöne dran ist, da müssen wir nur rausdrehen, was wir nicht wollen, aber es ist alles da. Versuchen reinzudrehen, was nicht da ist, wird schwierig.
Wird schwierig. Das Wichtigste ist immer die Quelle. Das ist das, was ich schon die ganze Zeit in dem Podcast sage. Und den Musikern, Künstlern versuche nahezudrehen, das Wichtigste seid ihr und das Instrument, das den Sound erzeugt. Und wenn das nicht stimmt, shit in, shit out. Es funktioniert nicht. Also wenn ihr, natürlich kann man Schlagzeug programmieren, natürlich kann man einen Trigger draufjagen. Aber wenn ihr euch entscheidet, ein echtes Drumset zu nehmen, also wenn man gerade sagt, ich nehme jetzt ein echtes Drumset, weil ich das Feeling haben will, und ich behaupte nach wie vor, egal wie gut diese Tools sind, du wirst an den Becken, an den Overhead-Signalen, an den Becken, an der Hi-Hat, hörst du immer, dass es programmiert ist. Du wirst dieses Feeling nicht hinkriegen. Mhm. An den Toms vielleicht und an der Kick vielleicht, keine Frage, aber du wirst es nur hinkriegen, dass das dieses Menschliche drin ist, wenn du es echt einspielst. Ganz logisch. Und da musst du dann klar, bei der Vorbereitung ist dann ganz, ganz wichtig, was für einen Song habe ich, was für ein Schlagzeug habe ich. Du kannst nicht erwarten, dass du mit einem Millennium Drumset ins Studio kommst, das verstimmt ist, nach einer Tool-Nummer oder nach einer Toto-Nummer klingen wirst. Das wird nicht passieren. Deswegen ist der Podcast heute da und deswegen ist es so wichtig, dass man versteht, was da alles dazugehört.
Jetzt sind wir beim Millennium-Set, das ist ein gutes Beispiel, hatte ich auch bei einem Schüler, klar, am Anfang, die Eltern haben ihm eine Schießbude gekauft, dass man jetzt am Anfänger nicht gleich ein Top-Sonor auslässt für 15.000 Euro, ist ja klar, man weiß noch gar nicht, ob er dabei bleibt. Und er kam dann und hat gesagt, ja, irgendwie, das klingt gar nicht so gut und er hat da anders, Eltern fanden das auch ein bisschen komisch und dann haben wir da, ich habe mal von mir einen gebrauchten Satz Fälle mitgenommen, auch dicke vorgedämpfte, in dem Fall Pinstripes und habe gesagt, jetzt machen wir die einfach mal drauf, was du davon hältst. Und dann haben wir das sauber gestimmt und siehe da, das Schlagzeug hat anständig geklungen. Mhm. Da wird kein Top Pearl Tama DW draus, aber es hat wirklich anständig geklungen. Und dann kommt natürlich ganz wichtig, ist noch zu sagen, mit der Dämmung. Wenn ich jetzt vorgedämpfte Fell oder auch nicht habe, und ich sage, jetzt bringe ich nur irgendwo ein Klebeband an oder sonst was. Also meine Empfehlung, niemals im Studio. Niemals. Das ist furchtbar. Und dann nimmt der Trommel auch wieder irgendwelche Frequenzen, die nachher, wenn man es mischen will, die nachher fehlen. Die sind dann weg.
Ja, du triffst dann mit der Entscheidung da Gaffer oder sonst was drauf zu kleben, eine Entscheidung, die irreparabel ist.
Genau.
Das ist dann so. Und das ist das Problem. Ich will später im Mix entscheiden, was ich wegnehme oder was ich dazu mache und nicht eine Notentscheidung haben müssen. So, deswegen wirklich sich darüber informieren und jetzt hier genau zuhören. Ja, das ist, Stimmung ist unglaublich wichtig für das komplette Schlagzeug, auch damit man sich auseinandersetzt, in welchem Grundton ist eigentlich der Song. Wie stimme ich eigentlich meine Bassdrum? Mache ich die irgendwie oder passt das harmonisch dazu?
So. Wobei, da gibt es jetzt speziell unterschiedliche Philosophien. Das weißt du, da habe ich ja andere.
Ja, da streiten sich auch die Geister, aber das ist ganz gut, dass wir da heute da sind.
Ja. Also bei mir ist tatsächlich so, ich gehe normalerweise gehe ich auf die Eigenresonanz vom Kessel und stimme die Fälle so, weil da habe ich eigentlich den reinsten, sauberen Klang, den längsten Ton und alles, was an Frequenzen da wäre, grundsätzlich beim Kessel, ist dann auch da. So, bei der Bassdrum ist zu sagen, die Bassdrum, da brauche ich keine Werkzeuge, um die zu stimmen. Ich ziehe die eigentlich nur von Hand an. Ja. Und ich habe auch nicht viel, du weißt es, ich habe nicht viel Dämmung drin. Ich habe im Resonanzfell ein 6-Zoll-Loch, das ist alles. Mehr nicht. Und ich habe Dämmung drinnen, ich habe praktisch unter einer Noppermatte drin liegen, die ganz leicht am Resonanzfell und am Schlagfell anliegt. Und die Fälle können aber immer noch ihren Ton produzieren, die produzieren nur eben nicht so lang. Das ist alles. Ich fahre damit gut, also sehr gut. Und jetzt kommt aber das Thema, was du gesagt hast, da bin ich dann dabei. Jetzt gibt es die Songs, wo ich Tom-Pattern zu irgendwas spiele. Vielleicht mal mit wenig, sagen wir, verzerrten Gitarrendrummen, vielleicht nur mit Keyboard. Und dann, wenn ich es will, dass es wirklich klingt, dann muss ich meine Toms auf jeden Fall in die Tonart reinstimmen. Also da kann ich da nicht einen Halbton überall daneben liegen und nebenher spielen. Das hört sich furchtbar an. Dann bleibt, wenn ich das so mache, bleibt im Mix eigentlich nur eins übrig, die Dinger so knallhart zu gelten, dass die bloß noch, dass ein Anschlag da ist, weil sonst hört sich's verheerend an. Vielleicht kennt jemand von der Toto Tempo den Song, ach Gott, wie heißt er denn? Fällt mir jetzt gerade nicht ein. Aber das ist wirklich.
Ich schreibe in die Beschreibung
drunter. Ja, ein ganz bekannter so ein Tom Groove vom Simon Phillips. Und da kann man das mal hören, wie sich sowas anhört, wenn es richtig reingestimmt ist. Und vor allem dann mit diesem offenen, langklingenden Tom-Sound. Das ist unfassbar, wie das klingt. Unfassbar.
Ja. Ja. Jetzt wird halt, in der heutigen Zeit wird leider, also ich bin lieber so ein Fan von früher, von echt und so, aber in der heutigen Zeit wird halt sehr viel programmiert, weil ich das Gefühl habe, die machen sich's einfach und man will sich damit gar nicht mehr beschäftigen. Aber ich glaube, dass wenn du da durchstechen willst, dass man das genauso machen muss, musst halt im Klaren sein als Schlagzeuger dann, wenn du Schlagzeug im Studio aufnehmen willst. Du musst halt deine Songs spielen können, du musst nach Klick spielen können, klickfest sein und es ist schon echt harte Arbeit, aber ja, die zahlt sich später aus. So
und jetzt gibt es nochmal das Grundsätzliche. Ich weiß, wie meine Schlagzeugstimme, also gehe ich, bevor ich ins Studio gehe, habe ich auf jeden Fall einen nagelneuen Fellsatz drauf. Ja. Die sind dann sauber gestimmt, dann gegen das Studio. Im Studio stimme ich auf jeden Fall nochmal nach. Und das mache ich auch während der Aufnahme, dass das Set zunächst nochmal konstant den gleichen Sound hat. Und nicht die Trommler alle einen ganzen Ton tiefer sind, noch fünf Songs, weil keiner nachgestimmt hat. Ich muss immer wieder stimmen und der ein oder andere wird es auch kennen, dass einfach bestimmte Schrauber genau an der Snare, dort wo man die Rimshots macht, lassen die irgendwann nach. Mit Schraubesicherung, mit allem drum und dran, trotzdem lassen die nach. Und dann wird die Snare vom Ton immer tiefer, ist ja klar. Ja, also ich muss es auch während der Aufnahme immer wieder nachstimmen, dass sie konstant der gleiche Sound auf die Aufnahme draufkriege.
Weil das ist kein Trigger, wo jeder Sound perfekt ist. Das ist halt ein Instrument, das klingt.
Genau, aber Gott sei Dank. Und sollen wir schon.
Ja, ja, heute auch eine Spezialfolge. Wir haben das jetzt schon ein paar Mal gehabt, dass irgendwas Neues dabei war. Der Güne hat eine Tom dabei. Und wir sind jetzt gerade beim Stimmen dran und ich glaube, es ist ein ganz guter Beispiel, dass der Günni mal zeigen kann. Ich hoffe, die Mikrofone zeichnen das halbwegs gut auf.
Ja, ich halte es noch ein bisschen weg, wenn wir es
probieren. Also so ein bisschen weg und wie man eine Tom stimmt und so. Und auch, das ist jetzt eine DW-Tom. Und ich bin ein Holz-Fan. Also zum Beispiel, ich finde es schon ein ultra geiles Set von der Farbe her. Vor allem, wenn es dann in der Kabine zum Aufgenommen werden steht. Aber das, man merkt halt einfach schon, wenn du mal die Tom hochhebst, wie gut die verbaut ist. Und was da dahinter steckt.
Also, das ist ein DW-10er-Tom. DW Collectors Ahorn Maple. Mit wunderbaren Reifen, die haben wir noch machen lassen von Stella in USA. Mit Holzspannreifen. Und ich würde jetzt mal Folgendes machen. Ich zeige euch mal, wie so eine Trommel stimmt. Wie ich das mache. Und ich werde es jetzt mal stimmen, ohne dass ich spiele. Und dann hören wir noch einmal, wenn ich sie anschlage, wie nah ich dran bin. So, also die Schrauben, ich zeige euch das einmal, sieht man. Also, ja, das ist jetzt, die Schraube sind lose hier. Und jetzt geht es erstmal an die Gewinde, immer über Kreuz und ziehe die Schrauben mal so fest, immer die gegenüberliegende parallel, dass die anliegen, dass ich überall, jetzt so gut es geht, die gleiche Spannung habe. Und dann kommt der Schlüssel, mit dem geht es natürlich auch immer im Kreuzgang. Und versuche jetzt die Schrauben gleichmäßig anzuziehen. Ich gehe immer den weitesten Weg von einer Schraube zur anderen. Und aber über Kreuz. So.
Mal kurz vor Dümme, warum immer über Kreuz?
Also das ist so, ich möchte das Fell nicht verspannen. Und wenn ich jetzt da drüben zum Beispiel zwei Schrauben mache, dann würde der Spannreifer praktisch schon so aufliegen. Und das heißt, ich kriege hier den verkantigten über den Kessel. Und dann kriege ich hier, auf die zwei Schrauben kriege ich schon Spannung drauf. Und wo ich sage, oh ja, die sind ja schon fest, ist gut zunächst einmal. Und dann ist hier der Ton deutlich höher als hier. Deswegen ja immer über Kreuz, dass man es möglichst gleichmäßig runterzieht. So. Ihr seht, das ist eingebaute Drehmoment.
So. Das hört man sogar schon, wie das dann.
Jetzt gehe im Kreis rum. Also das Resonanzfeld muss ich auch noch machen. Resonanzfeld stimme ich gleich. wie's Schlagfell. Warum? Dann sind die in Schwingung, da gibt's natürlich auch so die Spezialstimmungen. Nee, du verdrehst nochmal drei Schrauber von sechs und dann kriegt er so ein Du, so ein Glissandoton. Gefällt mir nicht, aber das muss jeder selber wissen. So, unten dasselbe in Grün. Schraube von Hand festziehe. Und dann im Kreuzgang. Jetzt ist das bei dem DW natürlich eine recht einfache Sache. Erstens sind es Feingewindeschrauben. Und dann sind die Kessel wirklich, das muss man sagen, die sind die Fellauflagen, die sind 100% plan. Und das ist jetzt genau das Problem bei sagen wir mal, günstigeren Drums, dass die Fellauflagen eben nicht unbedingt plan sind. Und da sieht die Oberfläche, wenn man es genau anguckt, würde so aussehen.
Ja.
Und so hört sich dann eben das Tom auch an. Ja, das heißt, ihr habt an unterschiedlichen Stellen auf dem Fell auch leicht unterschiedliche Töne. So, ich hab's gleich. Mal einen Kreis rum zum Kontrollieren. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Oben nochmal. Jetzt bin ich selber gespannt wie ein Hosenträger. Der Erste, der das mal gesehen hat, das war vor vielen Jahren, als ich mit dem DW, mit dem Andy Susemil, eine Scheibe produziert habe. Und da haben wir so viele Titel aufgenommen. Da habe ich irgendwann dann für den dritten Tag fällig gewechselt. Und dann sagt er, und dann habe ich die Drums wieder ins Drumrack reingehängt. Da sagt er, musst du nicht spielen. Da sage ich, nö, das kann ja gar nicht sein. Da sage ich, jetzt hörst du mal an, wie es klingt. Und dann nehme ich es gerne mal runter. So, jetzt hören wir mal. Ich hoffe, die Mikros machen das mit. So, ist nicht ganz sauber in Stimmung.
Ja.
Und jetzt zeige ich das euch mal.
Da hört man Unterschiede.
Ja, aber es kommt eher von unter zu ober. Ober ist sauber.
Ja.
Aber... Jetzt sind wir schon bei der Musik.
Und da merkt man aber auch, dass jeder Schlag dann quasi gleich klingt.
Ja, das ist genau das, wo ich es nochmal abcheck. Erst ein bisschen nieder, tief. So. Jetzt haben wir. So, bei der Musik. So schnell geht's. Also wirklich keine Arbeit. Wichtig ist halt, dass man es hört. So, und das ist jetzt bei dem Schlagzeug ist einfach. Wie gesagt, beim günstigeren Drum wird es ein bisschen schwieriger, weil ich kann gleich anziehen. Und es gibt ja auch, im Handel gibt es diese Tools, Drehmomentschlüssel zum Anziehen und so. Und da meinst du, wow, ich habe alle genau gleich anzogen. Und trotzdem hast du sechs verschiedene Töne an sechs Schrauben drauf, weil die Kesselauflage nicht gerade ist. Ne? Da brauchst du dann einfach mehr Feinarbeit.
Aber ich meine, es ist ja auch keine Schande, wenn man anfängt, sich ein günstiges Set zu kaufen, um mal sehen, dass man dran bleibt. Und wenn man sich später dann Ziele setzt, ich will das und das erreichen, dass man dann investiert und was Gescheites holt. Das finde ich ist ein ganz guter Ansatz, aber dass man es mal gesehen hat, ist auf jeden Fall wichtig. Das kann schnell funktionieren und natürlich ist es ein Prozess, das musst du auf allen Toms machen. Wenn du halt vier Toms hast, machst du das bei vier Toms.
Ja, aber ich sage mal so, also erst einmal, es soll keine Laudatio sein, kauft euch gleich ein richtig teures Schlagzeug. Überhaupt nicht. Wie gesagt, die Fellwahl ist dann wichtig. Wenn ich sage, ich gebe nicht so viel Geld für Schlagzeug aus, dann gehe ich trotzdem bei den Fällen, weil die Originalfälle, die sind dann meistens auch in dem Preissegment eben recht einfach. Dann lassen wir aber jetzt zum Beispiel die Remo Pinstripes raus, packt die drauf, stimmt das Schlagzeug sauber und ihr werdet erstaunt sein, wie gut es auf einmal klingt, wenn es sauber gestimmt ist.
Ja. Und jetzt kommt der Schucki und gibt euch nochmal einen Tipp mit. Wenn ihr ins Studio geht und euch ein Wochenende irgendwo einschließt, guckt, dass ihr Ersatzfälle dabei habt. Warum? Es kann sein, dass aus irgendeinem Grund ein Bassdrum-Fell reißt, dass ein Snare-Drum-Fell reißt. Und wenn man jetzt sonntags in der Recording-Session ist,
dann wird's eng, ja.
Und die Saiten reißen. Ich hatte zum Beispiel einen Schlagzeuger, der hatte von Lars Ulrich, gibt's diese speziellen Aluminium-Sticks, die anscheinend unkaputtbar sind. Da gibt es so Spezial-Blabla-Sticks.
Ja.
Und das war samstags und die sind kaputt gegangen. Jetzt find mal hier einen Musikladen, der die gerade auf Lager hat.
Mhm.
So. Und das ist, wenn ihr da so Sachen habt, so spezielle Sachen, keine Ahnung, Aluminium-Drumsticks oder sowas, aber einfach Ersatz mitbringen, Ersatz da haben. Es kann immer irgendwas kaputt gehen oder irgendwie reißen oder sowas, und dass man dann das nicht abbrechen muss. Habt Ersatz dabei, dass man das machen kann.
Und dann gibt es natürlich noch die auch Spezialitäten. Ja, du hörst irgendeinem Schlagzeug spielen und sagst, sag mal, was tut denn da so? Da guck ich in den Kessel rein, dann ist da von irgendwas, ist eine Schraube abgegangen, die ist unter drinnen gelegen, und jedes Mal, wenn er die Trommel gespielt hat, hast du unten gehört, hat das nur so, ist die nur ein bisschen rumgesprungen. Oder quietschende Fußmaschine. Du hockst an der PA live und dann hörst du, wenn er die Fußmaschine will, wie so alte Schlosstür. Das geht natürlich gar nicht. Also das Equipment muss einfach auch in Ordnung sein, dass da nichts klappert und nichts scheppert, weil die Mikros, die sind halt so ehrlich, ist alles drauf.
Das ist das, die Quelle ist entscheidend.
Ja.
Die Quelle ist wirklich entscheidend für euren Klang. Ihr seid entscheidend. Das heißt, mit der Entscheidung, was für ein Equipment nutze ich beim Recording, und da ist Mikrofon und Raum erstmal egal. Ihr müsst gucken, dass ihr vorbereitet seid, dass eine Stimmung funktioniert von einem Drumset, dass keine Schraube im Drumset locker ist. Das hatte ich auch mal mit einer Hi-Hat, dass die Hi-Hat einfach auseinandergefallen ist beim Recording. Das darf nicht passieren. So, guckt die Sachen an, guckt eure Becken an, informiert euch über die Musikrichtung. Zum Beispiel, wenn es in Richtung Metal geht, große, schwere Becken, die klingen. So Entscheidungen treffen, nicht irgendwie von Dämmen mit Gaffer-Tape auf die Becken drauf oder so, auch Schmarrn. So, kauft euch gescheites Zeug. So, und das ist, glaube ich, der springende Punkt, wo man sagen muss, werdet euch einig, was ihr für eine Musikrichtung machen wollt, beschäftigt euch damit und nutzt dann das wirklich, was dann da ist. Gerade, ich weiß, Schlagzeugstimmen, das ist wahrscheinlich scheiße. Ich merke das auch immer bei Gitarrenstimmen, wenn ich dann sage, stimmt doch eure, ich mache das nach jedem Take, lasse ich Gitarrenstimmen.
Ja, klar.
Dann sind sie immer alle genervt. Aber später in der Produktion merkt man, das war notwendig und richtig, dass es so ist.
Ja, ich meine, das sehe ich mir oft. Zum Teil sogar, wir machen 2-3 Takes von einem Song, und dann siehst du mich schon wieder mit dem Stimmschlüssel. Ja. Kurz die Toms durch, gehe einfach, dass ich, weil das ist ja Unding, ich sage einmal, wenn wir sagen, ja, der erste Song haben wir so aufgenommen, beim zweiten Song ist schon das ganze Set irgendwie tiefer, und es wird nicht konstant tiefer. Das sind dann einzelne Schrauben, je nachdem, und dann wird es auch unsauberer im Sound.
Ja.
Dann wird die Quelle immer weniger wert.
Jetzt hat man dann eine EP mit 5 Songs, die man recorden will, und dann merkt man auf einmal, in Song 3 klingen die Toms anders.
Ja.
Und natürlich kann man das durch Triggern lösen, aber ich finde, so ein Trigger-Plugin oder beziehungsweise so ein Trigger-Sound sollte immer nur zum Dazumischen verwendet werden, um was schöner zu machen und nicht, um es zu ersetzen. Ja. So, man kann natürlich, die Geschmäcker gehen da weit auseinander, und ihr könnt auch gerne mal in die Kommentare schreiben, wie ihr denn das so seht. Aber ich sage, wenn man wirklich echt ein Schlagzeug aufnimmt, soll man gucken, dass das echte Signal funktioniert.
Und wir hatten ja mal ein Erlebnis vor ein paar Jahren im Proberaum, das war interessant. Da stand ein Pearl Masters, also ein geniales Set, super toll. Und dann saß auch der Mensch dran, hat es gespielt, und er dachte, oh, das klingt aber komisch. Also für so ein teures Set, nicht gut. Und ich habe auch über das Set dann gespielt in dem Proberaum. Da habe ich gesagt, du, ist okay, wenn es mal schön stimmt. Ja, ich habe es aber vorher gestimmt. Dann sag ich, lass mir einfach mal kurz machen. Und ich glaube, der hatte das Set 3 Jahre, der hat das allererste Mal an dem Abend gehört, wie gut das Set klingt. Es war noch nicht einmal richtig gestimmt. Also da Zeit reinstecken, das auch mal üben. Und wie gesagt, experimentieren mit der Feldtype und so weiter. Das zahlt sich auf jeden Fall aus. Ihr werdet begeistert sein, wie so eine Schießbude klingt, wenn sie wirklich, wenn die Fellwahl stimmt und wenn das Set wirklich sauber, jede Trommel sauber gestimmt ist.
Ich glaube auch, das ist, was man bestimmt beim Musikunterricht, wenn man zu einem Schlagzeuglehrer geht oder sowas, erwarte ich eigentlich, dass man den fragt und dass man sagt, hey, ja, ich, also guckt wirklich, dass ihr das lernt, weil das zeichnet euch später von anderen Schlagzeugern aus, die das nicht können. Und ich habe viele Schlagzeuger erlebt, die das eben nicht können. Aber das sind Kleinigkeiten, die euch dann zum Experten machen und euch dann auch umso interessanter machen für eventuell andere größere Bands, wenn ihr so ein Wissen aneignet.
Natürlich. Aber das ist Grundhandwerkszeug, ne? Und das muss man als Schlagzeuglehrer auch vermitteln.
Ja.
Also das weglassen und sagen, naja, der kann einen Song spielen, klingt zwar furchtbar, aber der Song kann er. Ja, dann, wo soll dann der Rest herkommen, wenn man es im Unterricht nicht lernt? Natürlich ist für den einen oder anderen ist es tatsächlich schwer, dann auch in der Walle, wie stimme die Trommler zueinander zu hören, wo ich sage, wo muss ich denn hin? Aber wie gesagt, einfach mal eine Lehrer fragen oder einen erfahrenen Schlagzeuger fragen und vielleicht einmal sagen, kannst du mir es mal stimmen? Zeig mir es doch mal.
Ja. Ja. Mehr als Nein sagen können sie nicht.
Eben.
So, einfach mal fragen.
Und das ist keine Arbeit. Also ist wirklich keine Arbeit.
Ja. Ja. Und dann wird man merken, also auf meiner Homepage www.recording-of-arts.de in den Referenzen ist in the name of love.
Genau. Da ist dieser Tom-Groove auch ein offener Tom-Groove drauf. Und hört man recht gut. Allzu viel haben wir da nicht machen müssen mit den Drum im Mix.
Und das Spannende ist an der Produktion, das weiß ich noch, da hat der Günther zu mir gesagt, das soll so klingen wie Toto. Ich bin erstmal da gestanden, ja, wie soll ich das denn machen, dass das funktioniert? Und an dem Schlagzeug ist nichts getriggert. Das ist alles echt aufgenommen. Das ist das DW-Drumset, was da steht. Und ich fand es einfach schweinegeil, wenn du den Fader hochmachst am Pult und beim Mischen denkst, ja, ich muss ja eigentlich gar nichts machen. Und das ist genau das Ziel, was auch viele Pro-Mixer sagen. Ja, das Recording-Signal muss so gut sein, dass wenn du den Fader hochmachst und denkst, boah, geil, fertig. Ja. So, das sollte Ziel sein. Und schmeiß den Gedanken weg, boah, im Mix kann man noch so viel retten, das stimmt nicht.
Nee, was so da ist, kannst du nicht herholen. Shit in, shit out. So einfach ist.
Ja. Und arbeitet mit der Philosophie im Studio. Guckt, dass ihr das so gut aufnimmt. Und so mache ich das hier. Ich versuche, die Signale so geil aufzunehmen, dass man im Mix eigentlich nicht mehr viel fertig machen muss. Hm. Und dann ist der Rest ein Kinderspiel. Ja. Und das ist
wohl wahr.
Und das ist, ja, und das ist der Punkt auch mit dem Fretless Bass, wo wir bei der Produktion aufgenommen haben, mit dem echten Amp, wo wir mikrofoniert haben und so. Das ist einfach, wenn du mit Sachen, und ich finde es so schade, dass heute alles digital und alles gleich gut und alles irgendwie Snare Sample Nummer 2 ist auf der Produktion drauf, die man, wenn man eine Band hört, hat man die gleiche Snare, also beziehungsweise wenn man 5 Bands hört, hat man die gleiche Snare überall gehört von der Snare Library. Mhm. Mhm. Und beim Gitarrensound ist irgendein Plugin drauf, das da läuft. Und ich finde es einfach schön, da auch mal wieder mit was Handgemachtem, Echtem durchzuschießen.
Natürlich. Ich meine, wie gesagt, wir haben ja letztes Mal auch darüber gesprochen, wann programmiere, wann das. Kommt immer auch ein Stückchen drauf an. Zum einen vielleicht auch auf den Stil. Also welchen Musikstil, was machen denn für ein Genre? Aber wenn ich es natürlich zunächst einmal live. Und jetzt sind wir mal einfach mal bei der ganz normalen Rockmusik. Das ist natürlich ein richtiges Schlagzeug, akustisches Set. Das ist ja einfach geil.
Ja. Und wenn man das Schlagzeug programmieren muss, weil es der Drummer nicht hinkriegt zu spielen, sollte man sich vielleicht bei seinem Personal Gedanken machen.
Ja, wär's Zeit. Oder der letzte Podcast nochmal angucken, wie man sich Drum Arrangements vorbereitet. Dass wir dann auch spielen können im Studio. Da haben wir ja ausführlich drüber gesprochen im letzten Mal.
Ja, ja. Das sind Basics, die gehören dazu. Und das ist Handwerk, das kann man sich erarbeiten. So. Und wenn man dann aber weiß, wie man so eine Tom oder auch eine Snare, das funktioniert ja genau gleich, stimmt. Oder dann wahrscheinlich auch bei der Bassdrum genauso gleich, nur halt größer. Aber wenn man das berücksichtigt und das jedes Mal macht, wird es besser. Zum Beispiel auch, was wir immer machen, das Schlagzeug einen Tag vorher bringen, damit sie es akklimatisiert auf den Raum. Ja, dass man wirklich sieht, okay, das ist Holz, Holz arbeitet.
Ja. Jetzt sag mal, da so ist natürlich auch eins wichtig. Wenn jeder, der Schlagzeug spielt, weiß ja, wie viel Spaß es macht, das Ding zu schleppen und aufzubauen. Und dann baust du auf, machst du Soundcheck und dann geht's los mit dem Aufnehmen. Das habe ich auch schon 100 Mal gemacht. Das ging halt nicht anders. Aber schöner ist, wenn ich sage, es steht. Wir haben es mikrofoniert, einen Soundcheck gemacht. Am nächsten Tag komme ich, setze mich hin und dann machen wir Feuerwerk. Ja, entspannt und nichts geschleppt und gar nichts. Also das ist natürlich das Ideal. Das lässt sich nicht immer umsetzen.
Ja, aber man sollte gucken, dass man sich die Zeit dazu nimmt, das so zu machen.
Ja, ja.
Also guckt, dass ihr, wenn ihr in Produktion seid, dass ihr euch wirklich Zeit nimmt für die Produktion. Und wenn es dann ein bisschen mehr kostet, dann ist es so. Aber es ist schlimm, wenn du alles durchrusht und dann später halt alles scheiße klingt.
Ja, das ist dann ganz ärgerlich.
Wieder,
wenn alles abbaut ist, dann.
Ich hatte einen Schlagzeuger, wo doch dann gesagt hat, hier, deine Mikrofone haben multiple Latenzzeiten, ja. Weil halt irgendwie, ja, bereite ich halt vor.
Dein Klick eilt voraus.
Der Klick, das ist auch nicht, recht. Dein Klick wird schneller, warum denn, ja. Hä, sowas?
Ja, das gibt's alles. Aber Schlagzeug, Vorbereitung, Equipment, gucken, dass nichts klappert, was nicht klappern soll.
Ja.
Neue Fälle drauf, sauber Stimme. Im Studio aufbauen, nochmal jede Trommel stimmen, dass es sauber klingt. Und das sind schon mal gute Voraussetzungen für ein gutes Recording.
Ja. Ja.
Auf jeden Fall wichtig.
Ja. Und auch mal noch so als Tipp, fragt doch euren Produzenten, das macht er bestimmt, ob der euch so einen Loop von dem Klick geben kann, dass ihr mal drauf üben oder spielen könnt, damit ihr euch an den Klick-Sound gewöhnt. Ja, das ist für manche tatsächlich auch immer schwierig, dann auf einmal ist der Klick anders, wie man denn gewohnt ist oder sonst irgendwas. Dann fragt doch, hey, kannst du mir denn von dem Song den Klick rausspeichern? Dann üb dazu und dann kriegst du schon das Feeling rein zum Recording. Manche nehmen so die berühmte Cowbell.
Ja, das ist mein absoluter Favorite.
So. Und andere nehmen so diesen komischen Oberklicky-Sound, der dann überall bei den geschlossenen Kopfhörern
trotzdem überall,
rauskommt und so. Und wo du dann denkst, wie kriege ich das wieder raus? Und das ist dann einfach das, was man berücksichtigen muss, wirklich muss, damit die Produktion später gut wird.
Hm. Ja, ist schon etliches zu tun, wenn es gut werden soll.
Und dann auch beim Aufbau gucken, komme ich überall hin, ist das der Aufbau, den ich habe?
So, das ganz wichtiger Punkt. Ja. Auch schon erlebt, entweder beim Live-Gig, im Proberaum steht ein Set, zwei Hängetoms, ein Standtom. Beim Live-Gig stehen dann auf einmal fünf Toms irgendwo rum, 1000 mehr Becker. Spielst du das Setup? Ja, heute Abend. Und dann, wie sagt man das jetzt, dass es nicht böse klingt? Aber das sind eben die Fahrkarten, also wie beim Schießen, wenn man so nicht so ganz trifft, die sind dann zu hören. Wenn nicht mit Trommel getroffen wird, sondern irgendwo ein Rand oder ein Mikro oder sonst was, das ist im Studio denkbar schlecht.
Mein Favorite sind die zwei Bassdrum-Leute, die dann sagen, wir brauchen zwei gleiche Mikrofone für die Bassdrums und so und spielen dann nur eine Bassdrum.
Naja, gut.
Oder haben zwei Hi-Hats und weiß der Geier, fünf Ridebacken oder so. Und auf Masse ist keine Klasse. Also ich hab eins gelernt, die Schlagzeuger, die wirklich ein Basic-Set haben, und sind meistens die später hier abgeliefert haben.
Ja, aber du spielst einfach da als Set. Ich meine, das steht bei mir, deswegen verwende ich auch immer das Drumrack, das steht bei mir jedes Mal hundertprozentig gleich. Ich sitze auch immer gleich dran. Das gibt's denn, und ich finde es, allein die Vorstellung, mich an mein Set zu stellen, wenn wir sagen, jetzt müssen wir konzentriert arbeiten und alles hängt irgendwie im Raum nicht so, wie ich es gewöhnt bin. Und dann sollst du konzentriert arbeiten und wirklich abliefern und du kämpfst mit dem Setup, weil es sich völlig fremd anfühlt. Das sollte nicht sein.
Deswegen bin ich auch kein Fan von, dass ich ein Studio-Drumset habe, weil ich glaube, dass der Drummer mit seinem eigenen Drumset, das er sich aufbaut, sehr viel wohler fühlt und besser performt, wie mit irgendeinem Set, was ich ihm vorsetze. Mhm. Weil da gibt es ja auch wieder unterschiedliche Sets für unterschiedliche Musikrichtungen. So. Und ich kann nicht alles da haben. Und das ist einfach der Punkt. Das ist, Jonas hat mir gerade auch aus dem Off gesagt, so, wir nähern uns langsam Richtung Finish quasi. Aber das ist das, was ich sagen kann. Bereitet euch einfach vor. Es gibt eine Checkliste. Ich werde mal gucken, ob ich tatsächlich so eine Checkliste schreiben kann und die mal irgendwie euch zur Verfügung stelle, was man gucken muss, dass man ein ordentliches Drum-Recording hinkriegt. Vielleicht mache ich das sogar mit dem Günne zusammen.
Das machen wir zusammen.
Machen wir. Und wenn ihr da Bock drauf habt, werden wir da auf jeden Fall weiter drauf eingehen. Schreibt gern bitte mehr Drum-Folgen oder sowas in die Kommentare rein. Als Hashtag bitte mehr Drums. Und dann guckt man, dass wir das hinkriegen, weil ich glaube, das ist schon ein großes Thema, was oft bekannt wird. Und trotzdem lasse ich auch gern nochmal ein Günnen-Schlusswort zu.
Ach ja, gibt's jetzt, nachher kommt ja der Aljoscha, ne?
Ja.
Wie hat er das genannt? Unsere Drum Recordings High End. Ja, das fängt damit an, dass das Schlagzeug sauber gestimmt ist.
Ja. Ja, deswegen immer Schritt für Schritt rangehen und nicht vergessen, nächstes Mal gerne wieder einschalten und auch danke dafür, dass ihr eingeschalten habt diesmal und so lange durchgehalten habt. Wir sind jetzt ein bisschen länger wie sonst. Und lasst gerne ein Abo da, schreibt in die Kommentare, schreibt mir, schreibt in Günne, ich verlinke alle in die Listen, was ihr denn hören wollt und so. Und wir sehen uns nächste Mal wieder. Haut rein.
Ciao.